Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Hm. Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Schätzeleinchen, oh, sie schnuffelt an ihrem Stofftier, ihrem Manfred, an der Ratte des Vertrauens.
Ja, genau.
Genau.
Guten Morgen, mein kleiner Manfred.
Ja, guten Morgen, oh, lass mich bloß in Ruhe, ich sag nur, hoch die Hände, Wochenende.
Ja, na gut. Also ja. So viel, es haben ja Leute gefragt, wer Manfred ist, also und ja. Warum immer so eine komische Ratte mit auf dem Bild ist. Also das ist unsere Ratte Manfred.
Das ist Annikas Ratte Manfred.
Also unsere Ratte Manfred.
Mhm. Und Annikas Ratte Manfred. Er ja. Sagt zwar, er sei mein bester Freund, aber ich behaupte, es ist Annikas Ratte Manfred.
So. Ja, und vor allen Dingen ist es Tilly, sein bester Freund, weil Tilly hat die goldene Kreditkarte.
Ja,
ist ja klar.
Und
das Internet, da kann man super bestellen. Ne? Also es ist
das ist eine andere Folge.
Ja.
Das ist eine, haben wir schon überhaupt guten Morgen gesagt?
Nein, ich rede gerade über Manfred. Und Manfred ist also eine Stoffratte und der ist mein richtiger Glücksbringer.
Ja.
Also ist mein, wie soll ich sagen, mein ja. Talisman.
So.
Und manchmal ist er aus Stoff und aus Fell und Polyester und hat Filzzähne und manchmal ist er so aufgeregt, dann drängt er sich einfach in die Sendung. Und ich habe zwar schon doppelseitiges Klebeband benutzt, um ihn in die Ecke zu kleben, aber irgendwie klappt das nicht. So.
Guten so, das war
Morgen,
jetzt zu kurz,
was Lieben. Du.
Oh. Wenn irgendwann, ich werde heimlich meine Kamera mitlaufen, du siehst so zerknüllt aus.
Diese Uhrzeiten hier, Mann. Weil ich alles auf mich nehme. Weil ich alles auf mich nehme.
Guck mal hier, lecker, lecker, lecker. Rassel, rassel, rassel. Das ist bei Annika manchmal wie so ein
Pavlovsche Ratte.
Oder wie ein Pferd. So. Man muss sie motivieren.
Und ja, gib mir mal ein Stück Würfelzucker.
So, genau. Gib mir mal ein Brioche, ne? Mal ein Pimmelbrötchen. Ja, so. Weißt du überhaupt und wisst ihr überhaupt? Fällt mir gerade ein. Wir sind an Folge 70. Heute ist die 70. Ich wiederhole es mal. 70, 7-0.
Mhm.
Schreibt es euch auf. 7-0. Die 70. Folge.
Ja. Ja.
Mann.
Ja, gut, ne? Macht immer noch Spaß.
Ja.
Gib mir einen Kaffee, ich kann nicht trinken.
Hier ist doch dein Kaffeehäschen, mach die Klüsen auf, ja, die Pille auf. Und so. Jetzt kommt der Moment, kommt der Moment, wo. So. Sie hatte ihren persönlichen Barista in mir, ne? Ich weiß genau. Ein bisschen Milch dazu, aber nicht so viel.
Doch,
ein bisschen,
relativ
ja,
viel.
Ja, doch, relativ viel, sonst kriege ich Ärger.
Ja.
Hier seht ihr, das alles nicht so einfach.
Mhm. Um mit dem Partner klarzukommen, bedarf es vieler Kompromisse.
Und vieler selbstloser Verhaltensweisen. War das ein Übergang?
Da kann ich noch nichts
weißt
zu sagen.
Weißt du, dass ich heute richtig ein bisschen nervös bin, weil wir haben ja schon angekündigt, ich habe gestern schon angekündigt, wir wollen uns heute über altruistisches Verhalten und dann über den Greta-Effekt unterhalten. Und ich gucke ja schon so ein bisschen mal so links und rechts dann auch, um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Leute, das ist kompliziert. Sich über Altruismus, da hast du jetzt alles zusammen. Da hast du die Psychologen, da hast du die Wirtschaftswissenschaftler, du hast die Mediziner, du hast die Biologen, du hast die Theologen und jeder hat seinen Senf dazugegeben.
Ja, und
was denn jetzt altruistisches Verhalten ist.
Und weshalb muss sich der kleine Tilly heute Morgen die kleinen wenigen Hirnwindungen zermartern, weil seine alte, nämlich ich, einfach gesagt hat neulich, Quatsch, am Anfang dieser Woche, habe ich gesagt, weißt du, mir geht das senkrecht auf den Zwirn, dass jeder sich eigentlich mit sich selbst beschäftigt.
Ja.
Diese ganzen eher esoterischen Speaker-Ecken und so, da geht es immer darum, sich selbst zu optimieren.
Ja.
Überall in der Gesellschaft heißt das, du kannst noch mehr aus dir rausholen.
Oh, das Beste.
Das Beste und so.
Ein erfolgreicher Speaker.
Ja.
Komm zu mir, bezahl Geld, ich mach dich.
Ja, oder woanders, ist ganz egal, es war ja nur eine Sache. Oder ist nur dieses Ellbogen und mach was. Ich finde, es ist toll, wenn man seine Stärken kennenlernt und. Aber in dem ganzen Kanon dieser Dinge, die man tut oder die schön sind, fehlt mir zunehmend dieser Satz, auch mal etwas für andere zu tun.
Genau.
Und da habe ich dann gedacht, guck dir doch dieses kleine Mädel an, die wirklich... wirklich da steht und sagt, wie können wir das wagen, ne, unsere Zukunft hier aufs Spiel zu setzen, wegen finanzieller Interessen und so weiter, unsere Zukunft hier so ein bisschen zu verspielen. Also das heißt, ein Mensch, der sich für etwas eingesetzt hat oder jemand, der eben für seine Tochter versucht, eben alles, obwohl er woanders wohnt, nach einer Scheidung alles durchzusetzen. Oder wie auch immer. Also es gibt so viele Sachen, wo Menschen sich für andere einsetzen, auch in Berufen, Pflegeberufen, Ärzte. Ja. Nicht jeder will den Porsche vor der Tür haben, sondern es gibt Ärzte, wie unser liebster Freund Thorsten. Viele, viele Grüße übrigens. Ich vermisse dich sehr.
Ja. Warum musst du auch in die Schweiz? Was soll das?
Ja, Konstanz, ja, ne? Konstanz, das Schweiz, ist ja schon weit genug.
Egal.
Dass also die sich nicht nur wegen Geld oder so dafür interessieren, sondern wirklich wegen des Heilens und weil sie wirklich Menschen helfen wollen. Und darum haben wir dann hier wieder immer so beim Frühstück gesessen und haben uns darüber unterhalten und ich habe mich höllisch aufgeregt. Und dann,
wenn Annika sich höllisch aufregt,
ja,
ist nicht schön. Oh, ich muss eine Anekdote erzählen. Aber erzähl jetzt zu Ende.
Und das erzählst du nicht. Und
doch, das erzähle ich gleich. Ich erzähle noch keine Geschichte, als Annika klein war. Erzähle ich gleich.
Und dann haben wir
ganz süß.
Haben wir wirklich darüber geredet und haben mich gesagt, Mensch, also, ne, so altruistisches Verhalten, das findet man nicht mehr und so. Und daraufhin haben wir angefangen, uns über diesen Begriff zu unterhalten. Und haben wir irgendwie beide gedacht, wäre doch mal ganz interessant,
so
eine Sendung zu machen über so, ne, sich für etwas einzusetzen, für etwas einstehen, selbstlos, loyal, ne, so. Das wäre doch mal interessant.
Genau, und das wollen wir auch machen. Aber ich muss die Geschichte, das ist, Annika war ja mal ein kleines Mädchen, ein ganz süßes Mädchen. Ich meine, sie ist immer noch süß, ist ein bisschen größer geworden, aber so. Und es gibt die Geschichte, die kenne ich von Annikas Eltern, von Renate und Helmut. Die sind früher mal ganz viel in Tirol gewesen und sind da durch den Wald gewandert. Und meine kleine süße Annika hatte irgendwann keinen Bock mehr zu laufen. So. Und dann war sie ganz wutentbrannt, als ihre Eltern dann gesagt haben, Annika, komm, dann musst du jetzt durch. Also so und so lange und da geht's noch weiter und dann musst du durch. Das und dann sollst du so sauer gewesen sein. Und dann bist du irgendwie vorne weggestapft und sowas und hast dann gesagt, hör zu, keiner denkt an mich, nur ich. Ich denke an mich.
Genau. So.
Keiner denkt an mich. Nur ich denke. Oh, wie süß, ne? So. Ist das auch altruistisch? Für dich ist das auch altruistisches Verhalten gewesen. Ne? Du hast ja an dich gedacht. So. Ja, aber ist süß, ne? Ja. Könnt ihr euch vorstellen, Annika, so, ja.
Na, du musst mir erst mal erklären, was ist denn das überhaupt richtigerweise?
Ja, erklär doch mal. Ich erst, der war ein bisschen Pflaume.
Nein, wir verlangen ja jetzt den Fachmann.
Den Fachmann?
Naja, also es ist wirklich selbstloses, für andere einsetzendes Verhalten. Ehrlich, authentisch, ne? Also ich bin das, es ist mein, ne? So eine innere...
Sogenanntes prosoziales Verhalten, so nennt man das in der Sozialpsychologie.
Ne? Prosoziales Verhalten, also wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen.
Ja.
Es hat so ein bisschen was von David gegen Goliath. Ne?
Ja.
Also deshalb hatten wir auch nur das Greta-Effekt, weil es eben diese eigentlich, wie kann es sein, dass ein kleines Schulmädchen, 16-jährige Schulmädchen, sich Trump gegenüber wiederfindet. Das ist ja interessant, das ist ja spannend.
Habe ich gestern auf Facebook auch gepostet und da gab es schon auf einer Seite eine rege Diskussion, da hat eine dann auch gesagt, also wenn Greta sagt, also die soll hier jetzt nicht so stilisiert werden als Heilige und so weiter und so fort.
Nein.
Und dann hat sie sich noch drüber aufgeregt, dass Greta ja gesagt hat, also wie könnt ihr das wagen, meine Kindheit zu stehlen? Und dann hat sie Fotos gezeigt von Kindern aus armen Gegenden der Welt. Und dann hat sie gesagt, so, also guck mal, das sind arme Kinder.
Ja, genau das.
So.
Das sind arme Kinder, denen hat man genauso die Kindheit geklaut.
Genau.
Es geht ja auch nicht darum, dass man ihnen, dass es im Moment etwas Schlimmes gibt, sondern es geht darum, dass Greta das ja auch damit meint, dass sie meint, dass unsere Generation, also die Generation, die jetzt auf die Straßen geht, die Kinder, dass die sich für etwas einsetzen müssen, was andere verbaselt haben. Nur darum geht ihr das. Und sie meint natürlich auch Kinder überall. Und sie meint natürlich auch diese Kinder.
Und sie meint auch, dass sie in ihrem Alter wirklich andere Sachen eigentlich vorhatte, als jetzt hier zu demonstrieren und durch die Weltgeschichte zu tun. Weiß ich aber, bevor wir jetzt nochmal so richtig
psychologisch... Das geht auch wirklich nicht um Greta. Also das wollen wir hier nochmal fest. Klar. Es geht wirklich um diese Sache. Und man kann ja zu dem Umweltschutz oder zu den Inhalten stehen, wie man will. Darum geht es jetzt gar nicht. Tatsache ist aber, dass sich heute die Jugendlichen wirklich auch durch Vorbild Greta sich gezwungen fühlen, sich um etwas zu kümmern. Mhm. Und wenn wir die, wenn wir sehen, was so manche Wissenschaftler schon vor 30 Jahren gesagt haben, als wir auf die Straße gegangen sind für Klimaschutz, da wundern wir uns, dass so wenig bis heute bei rumgekommen ist. Das ist einfach eine Tatsache.
Und ganz ehrlich, und jetzt kommen wir doch noch mal kurz in die Diskussion. Ich weiß, damals in der Schule, auf dem Gymnasium, habe ich, das war dann in den 70er Jahren, gab es schon den sogenannten Club of Rome. Mhm. Und der Club of Rome hat damals schon zu einer Zeit, wo Computersimulationen in den Kinderschuhen stecken, hat schon mit einem Buch Grenzen des Wachstums davor gewarnt und Szenarien aufgestellt. Wenn das so weitergeht, wird genau das passieren, wovor wir jetzt stehen. Mhm. Meeresspiegel steigt und so weiter. Mhm. Also wer hören konnte, wer lesen konnte, und ich habe es damals, und du glaube ich auch, wir haben das schon damals in der Schule gelernt, und da hat Greta vollkommen recht, hallo, 30 Jahre und mehr verpennt, wieder besseren Wissens.
Mhm. Ja, das muss man jetzt sagen. Also,
aber so, gut. Da kann man, gut, das ist jetzt Thema Greta. Ich will noch ein anderes, ganz aktuelles Beispiel, das habe ich gestern zufällig gelesen. Es gibt ja jetzt diese Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Dakar. So. Annika, guck mich an wie ein Auto. Du weißt, ne?
Tilly, ich versuche eine Brioche zu essen.
Gut, okay, das, dann lausche mir.
Dann habe ich immer diesen leicht blasigen, entrückten Zustand.
So, und ich versuche das. Nee, das ist schon angefangen. Also, deswegen gibt es da, und da gab es eine Meldung, die ist, auch per Video wurde das festgehalten, und zwar folgendes Szenario. Es gab einen 5000 Meter Lauf und da gab es zwei Sportler, und der eine, der ist schon irgendwie drei oder viermal überrundet worden und der andere auch schon so ein bisschen. Und ein paar hundert Meter vor dem Ziel ist der eine fast zusammengeklappt. Mhm. Und dann hat der andere, egal wie die Zeit ist, egal was passiert, hat den einfach unter die Arme genommen und hat es mit ihm zusammen durch das Ziel gelaufen, also gelaufen, geschleppt, hat dem anderen sogar den Vortritt sozusagen gelassen und ist danach dann auch übers Ziel gegangen. Riesenapplaus von der Menge, weil das ist wirklich altruistisches Verhalten, nämlich sich mehr um den anderen zu kümmern als um mich selbst. Schied egal, wie die Zeiten waren und welchen Platz. Die haben sowieso den letzten und vorletzten Platz genommen. Also ein Riesenzeichen. So, und jetzt kommt für mich, das war der Aufreger des Abends, nämlich diesen Sportgeist und dieses altruistische Verhalten, das fand der Leichtathletikverband, der Internationale, nämlich gar nicht, weil er disqualifizierte diesen Helfer, Busby hieß diesen Helfer nachträglich, jetzt hört zu, weil dieser unerlaubte Hilfe genossen hatte. Regel 144.3 kennt kein Herz, steht da in einem Artikel.
Das heißt, jetzt nochmal, wer ist gesperrt worden?
Also
noch der mal, Helfer oder dem geholfen wurde?
Das muss ich auch nochmal ganz, ganz genau, warte mal, damit ich euch hier nichts Verkehrtes erzähle.
Auch Kinder.
Der Schub, also Busby, derjenige, dem geholfen wurde, der wurde zusätzlich noch disqualifiziert, weil er ja fremde Hilfe angenommen hat und das darf er nicht. Nicht der Helfer, sondern der, dem geholfen wurde, man kann gar nicht so kraus denken, aber das ist dann eben halt ein Gesetz und dann ist es so und das ist
ganz klar. Ja.
Also der Helfer wurde nicht disqualifiziert, aber derjenige, ja, das wäre noch der Hammer, wenn der auch noch, der bestimmt auch noch eine Strafe bekommt.
Aber das gibt es ja im Fußball und in jedem Sport, dass es ein ehrenvolles Verhalten gibt, in dem man wirklich sieht, wie jemand sich um jemand anderen kümmert. Es gab berühmte Szenen, wo ein Fußballer dem anderen runtergeholfen hat, sogar eine berühmte Szene, kann ich mich sogar selber dran erinnern, mit Ronaldo und wo, also, ne?
Ja.
Absolut. Wo der noch jemandem vom Fußballplatz geholfen hat.
Ja.
Also es gibt ja wirklich überall, das ja. nennt man auch sportliches Verhalten. Das ist das, was auch Sport eigentlich ausmacht, dass man miteinander, auch man kämpft zwar gegeneinander, aber man ist auch Kollege. Dieses Verbissene, dass es immer um Geld gehen muss und um Macht gehen muss. Und letztendlich ist es immer noch wieder eine Sache, wo es um Kohle geht. Das ist einfach so eklig. Mhm. Und das ist es auch, was mir so senkrecht auf den Zwirbel geht. Das ist egal, was es ist. Du musst bloß lange genug suchen, dann kommst du aufs Geld. Und das ist, nee, gibt es denn nicht auch Leute, und das gibt es, jeder, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die meisten von unseren Hörern, wenn nicht alle, solche Handlungsweisen an den Tag legen und selbstverständlich mal jemandem helfen.
Ja, es scheint so zu sein, also so sagen jedenfalls die Theoretiker und die Wissenschaftler, dass dieses altruistische Verhalten wohl auch wirklich genetisch mit veranlagt ist. Also du lernst es nicht. Man könnte ja denken, das ist ein erlerntes Verhalten. Ne? Hast du nette Eltern gehabt, die das gezeigt haben, dann wirst du eher altruistisch die Verhalten als umgekehrt. Aber es scheint so zu sein, dass es fast auch einen evolutionären Vorteil gehabt hat. Nämlich damals, so ganz früher, Neandertal, Säbelzahntiger vor der Höhle, die auf dich warten, um dich zermanschen wollen, dass es von Vorteil ist, sozusagen in der Gruppe sich auch gegenseitig zu helfen, um zu überleben.
Ja, ja, aber das ist dann zwar nicht verstandesorientiert. Also, ne, da sagt man sich ja, dann kommt Jungs, wir zusammen hier, wir mit 5 Neandertalern sind jetzt irgendwie stärker als der doofe Segelzahntiger.
Nee, aber das sagen die eben halt, nee, da geht's, also Altruismus ist vor allen Dingen gefühlsmäßig. Das heißt, nicht etwas, du berechnest erstmal,
deshalb frage ich mich, ob nicht beim Säbelzahntiger vielleicht dann doch eher der Verstand und die Vernunft in Gang gefahren. Also,
okay.
Ausgesetzt hat die, es ist ja eigentlich immer denn, wenn die Vernunft nicht allzu viel befragt wird.
Ja, ja. Ja.
Also wenn man sich wirklich um den Kleinsten kümmert, wenn man sich wirklich um etwas gegen die Regeln kümmert, wenn man etwas tut, obwohl das vielleicht Gesellschaft auch nicht so angesagt ist. Das geht ja hin bis zu wahren Heldenleisten. Jeder Held, den man hier so irgendwo hat, in irgendeinem Film, hat ja Widerstände auszuräumen, weil die Gesetze nicht so sind oder weil irgendwer, der Arbeitgeber oder wer auch immer, andere Regeln vorgibt. Und der Held setzt sich drüber weg, um irgendjemandem zu helfen und vielleicht sogar jemandem zu helfen, der jetzt erstmal in dem ganzen Gefüge als der Schwächste oder als nicht helfenswert rüberkommt. Ne? Und das sind meistens diese Heldenreisen. Und die sind meistens, wenn der verstandesmäßig rangeht, dann hört man auch wieder Argumente halt. Und dann passiert aber etwas und dann tut er doch etwas sehr Menschliches und sehr Ehrenvolles und denn gar nicht erst überdacht. Und das macht diese Helden so interessant.
Ja.
Und es ist völlig egal, ob du Beverly Hills Cops nimmst oder irgendeinen anderen Film, das ist alles so ein bisschen so gewickelt. Ne?
Aber es gibt auch wirklich, das ist schon Jahre her, ich glaube, das war in New York, da bekam ein Mann vor der U-Bahn, als die U-Bahn reinfuhr, einen epileptischen Anfall und stürzte auf das Gleis. Und man sah schon die U-Bahn praktisch kommen und da gab es einen anderen, der ohne viel nachzudenken, sich praktisch auf ihn geschmissen hat und dann wirklich so Zentimetersache ist dann die Bahn über beide rübergerollt und beide haben es aber überlebt. Und der wurde nachher gefragt, sagen Sie mal, wieso haben Sie das gemacht?
Insbesondere, also, weil Ihre beiden Kinder da rumstanden.
So, genau. Warum das? Und der hat gesagt, na, das ist doch selbstverständlich. Also ich habe da nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe es gemacht.
Und das ist so ein, weil das so spektakulär war, haben danach natürlich einige Forscher dann angefangen, sich zu überlegen, ist das jetzt anerzogen oder ist das jetzt, kommt das von Natur aus? Haben wir das in unserem Salamandergehirn.
Ach ja, in unserem Reptiliengehirn.
In unserem Reptiliengehirn. Genau. Also ist das so praktisch ein ältester Teil von uns, weil auch selbstloses Verhalten findet man natürlich auch im Tierreich.
Ja.
Selbst unter Arten, die jetzt meinetwegen gar nicht kompatibel sind.
Hast du das nicht erzählt mit dem Elefanten und dem Tiger?
Der hat einen Löwen. Irgendwie ein Löwenbaby geholfen, solange bis er außer Gefahr war, obwohl eigentlich sie eine natürliche Feinde sind.
Oder warte mal, da ist doch mal, ist auch schon länger her, da ist doch ein Mädchen
Junge in einen Elefanten, in einen Tigerkäfig gefallen.
In einen Tigerkäfig?
Tiger, nee, Elefanten.
Ja.
Und einer Junge in ein Elefantengehege. Und der Elefant hat das Tier doch dann, er hat den verletzten Jungen doch dann ganz in Ruhe bis zu seinem Pfleger gebracht.
So. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas ähnliches auch mal ein Gorilla. Ja, oder Gorilla. Oder ein Gorilla. Und da ist das Gorilla-Weibchen mit dem Baby. Mhm. Dann wirklich ganz feinfühlig, ganz sensibel, glaube ich, auch zur Pflegerin dann gegangen.
So. Irgendwie sowas. Und da kann jeder von uns, daran merkt ihr schon, dass man sagt, ja, irgendwie sowas. Mhm. Das ist wirklich, es gibt solche Beispiele und nicht nur, also jeder, der irgendwie ein Tier zu Hause hat oder verschiedene Tiere, man, das Internet ist voll mit irgendwelchen kleinen Filmchen über Katzenbabys, die irgendwie kleinen Vögeln helfen und ich habe keine Ahnung. So dieses, David gegen Goliath, selbstlos, jemand anderen helfen, anderem helfen, auch wenn es eigentlich nicht erwartet wird, das gehört alles mit dazu. Also finde ich.
Ne? Nati hat, als wir sagen ja Nati immer, ne, die dieses wunderbare Bildchen wieder gemalt hat oder wie sag mal kreiert hat, hat er auch gesagt, sag mal, wie ist denn das? Hat derjenige, der sozusagen altruistisches Verhalten zeigt, hat derjenige denn auch was davon? Mhm. Wie ist denn das überhaupt? Oh, liebe Nati, ich hatte ja schon gesagt, jo, kann ich dir beantworten, mache ich jetzt auch. Eindeutig ja. Auch da Wissenschaftler sagen, dass Menschen, die eher altruistisches Verhalten zeigen, zum Beispiel eine höhere Lebenserwartung haben. Mhm. Und das wurde jetzt nicht weiter begründet, aber das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung. In dem Moment, wo man sozusagen dieses Verhalten gezeigt hat und man hat vielleicht auch die Möglichkeit zu sehen, wie es angekommen ist. Das gibt dann so ein schönes Gefühl, dass dein Stresslevel runtergefahren wird, dass du Sinn im Leben bekommst. Da haben wir wieder unseren Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, wo der Sinn des Lebens eigentlich das Wichtigste ist, damit du dein Leben auch gut führen kannst. Also Stresslevel runter und in dem Moment, wo du sozusagen entspannter auch nach solchen altruistischen Verhalten durchs Leben gehen kannst, freut sich auch dein Körper, dein Immunsystem funktioniert besser und so weiter und so fort.
Ich sehe das aber auch noch anders. Also es geht ja natürlich, tue Gutes und du kriegst was zurück.
Ich alles muss klar. Immer hier durchs Mikrofon, ums Mikrofon
rum, an die Butter in die
das
Mitte.
Ja gar nicht. So.
Entschuldigung. Sondern es geht ja auch darum, wenn du selbstlos handelst und oder beziehungsweise gerne anderen Menschen hilfst oder so, dann hast du nicht den Stress, den eine Ellbogengesellschaft ja von dir fordert. Ja. Mein Gott, wie viele Leute haben wir auch in der Praxis und wir beide immer schon gehabt mit Burnout und wo man immer nur sagt, Mensch, und da denke ich oft, bisschen mehr Altruismus wäre schon ganz prima. Du,
es gibt sogar den Begriff, stell dir vor, vom pathologischen Altruisten des jetzt aber, Leute, pathologisch altruistischen Verhalten wurde Satz Burnout, das würde dazugehören, dass du sozusagen das Nein sagen, also jetzt überhaupt nicht mehr in deinem Repertoire hast.
Das meinte ich jetzt eben.
Aber du hast das richtige Stichwort gesagt mit Burnout. Das heißt, wenn du immer mehr gibst.
Ich habe gesagt, wenn du beim Manager oder sonst wie, wenn die einen Burnout haben, dann würde ihnen ein wenig Altruismus gut tun.
Gut. Und ich sage jetzt mal nicht der Manager, sondern der Pfleger.
Ja, das ist jetzt ein Gegenbeispiel.
Der 10 Tage durchgearbeitet mit Schichtdienst, mit Wochenenddienst, mit geteilten Dienst, mit Bereitschaftsdienst. Und der dann, wenn die Pflegeleitung nochmal sagt, sag mal, kannst du nicht, da ist wieder jemand krank geworden, dass der dann sagt, ja, na klar, kriege ich auch noch irgendwie hin. Und der nachher ganz fürchterlich auf der Nase liegt.
Ja.
Und das bezeichnet man offiziell als pathologisches
Was wir immer so als Helfersyndrom.
Das ist jetzt mein Löffel hier.
Also Helfersyndrom oder Maria Theresia, das sagen wir doch.
Mutter
Theresia, Gott. Ganz, ganz prima Versprecher hier.
Maria Theresia. Nee,
das anderes, war keine Altruistin.
Nein,
das war eine Böse. Das stimmt, aber ich denke immer, das ist so typisch auch in unserer Gesellschaft, wenn man sich darüber unterhält, dass es toll wäre, dass man selbstlos handelt oder sowas, dann kommen ja auch sofort die Kritiker, ne? Die dann sofort sagen, ja, aber gut, Mensch, das ist ja denn doch nur, damit man sich besser fühlt oder sonst wie. Nee, Leute, hier geht es wirklich mal darum, wirklich ganz schlicht und ergreifend jemand anderem zu helfen.
Ja.
sich für etwas einzusetzen.
Ja.
Auch so im Sinne von sich treu bleiben. Also wenn man gewisse moralische Grundsätze hat, meinetwegen ein sehr gläubiger Mensch ist oder ein Mensch, der daran glaubt, dass man nicht das Recht hat, sich über andere Menschen zu erheben, dann bleibt er sich treu, wenn er sich in bestimmten Situationen dagegen wehrt.
Ja.
Und jetzt nicht mit Waffengewalt oder sowas, sondern dass er sich was einfallen lässt. Also zum Beispiel Oskar Schindler. Denn ja. Es gab während des Zweiten Weltkriegs hunderte von Menschen, wenn nicht gar Tausende. Die sich weltweit darum bemüht haben, Juden zu helfen. Oft unter Gefahr und Androhung von Strafen und. Trotzdem haben sie es gemacht, weil es ihnen gegen den Strich geht, Menschen zu verfolgen. Und die blieben sich treu. Also das ist auch eine altruistische Handlung.
Ja.
Das gehört unbedingt dazu. Dieses Be Yourself, wenn das heute immer so schön gesagt wird, dazu gehört für mich nicht nur ich selbst sein und meine Stärken und alles rausholen, sondern auch mir treu zu sein, wenn es um ein inneres Ziel geht. Wie zum Beispiel, wenn ich es nicht leiden kann, dass man unterlegene Menschen auch noch verfolgt. Also wenn wer am Boden liegt, wer da nicht noch zutreten mag, das ist ja schon jemand, der die besten altruistischen Motive hat. Also ja. du kannst nicht doch noch zutreten, nein, wenn jemand auf dem Boden liegt.
Also einige können es schon. Jetzt vielleicht passt dazu, das gibt ja einen Begriff in der Psychologie.
Kongruenz.
Yes, Madame.
Ich war schneller.
Wisst ihr, wenn man so lange wie Annika und ich zusammen sind, das ist ja manchmal, das wäre auch noch ein Thema, ne?
Ja.
Manchmal ist es wie Gedankenlesen. Manchmal sage ich zu Annika, geh raus aus meinem Kopf. Genau das, was du jetzt gerade sagst, habe ich gerade gedacht. Ja. Raus aus dem Kopf. Was soll das? Was
das Schlimme
du da?
Ist ja auch, dass man dann irgendwann gleich aussieht, ne?
Was?
Ja. Echt? Ja, wir beide sehen ja inzwischen, das ne, kennt ihr doch, nee. Wir beide den gleichen Jogginganzug
und so. Kriegst du jetzt auch einen Bart?
Ich kriege jetzt auch einen Bart. Ja, wirklich, du. Ich habe Borsten entdeckt.
Oh Mann, du.
Ja.
Du siehst bald aus wie ich?
Ja.
Ja.
Also das wird aber schlimm, wenn mir da oben so eine Platte da platzt. Oh Gott.
Oh Gott. Und ich kriege dann Nebel. Ich will, nein. Ich will so bleiben, wie ich bin.
Ja.
Du darfst.
Hau rein.
Was wollte ich jetzt sagen? Also diese Kongruenz, ne, dass man wirklich mit, dass das Denken und Handeln und auch die moralischen Grundsätze letztendlich auch mit dem übereinstimmen, so wie ich bin. Kongruenz hat man auch natürlich in der Kommunikation, dass man sagt, wenn ich sauer bin, dann zeige ich das auch. Jetzt doch nochmal kurz Greta, als Greta ihre Rede gehalten hat. Da konntest du wirklich sehen, was Kongruenz bedeutet. Nämlich, da passte Stimme, Ausdruck, Mimik und Gestik mit dem Inhalt zusammen. Mhm. Also die ist schon in ihrer Art sehr kongruent. Und letzten Satz vielleicht auch noch dazu. Sie hat gesagt, das fand ich sehr interessant, wir wissen, sie hat ein Asperger-Syndrom, also eine Form, besondere Form von Autismus. Und sie sagt, ich kann diese Grautöne in der Kommunikation, diese Zwischentöne nicht so richtig erkennen. Entweder schwarz oder weiß, das ist ganz typisch für diese Erkrankung. Und deswegen, wenn sie wütend ist, dann ist sie auch richtig wütend, dann hält sie das auch nicht zurück und macht so ein bisschen auf, weiß ich nicht, Diplomatie. Nein, entweder oder. Und das ist in dem Fall, ist es natürlich sehr wirkungsvoll. Und es ist aber auch nicht gespielt, sondern es ist authentisch.
Aber es kommt natürlich überraschend. Also wenn man mit Autisten zu tun hat, diese Gefühlsschwankungen und diese intensiven Gefühle dann auf einen Schlag, die kommen schon manchmal sehr überraschend und sind sehr vehement.
Oh ja,
ne?
Also, das ist schon... Ich habe noch einen Brioche. Wollen wir uns das teilen?
Ja, aber ich hätte jetzt noch gern... Wir haben gestern gefrühstückt.
Jo, wir haben lecker gefrühstückt.
Wir haben lecker gefrühstückt, ja. Leute. Mit Brötchen, die man nicht mehr als Brötchen bezeichnen kann.
Das waren Brote.
Das sind Brote?
Ja, wir sind fremdgegangen.
Wir sind fremdgegangen. Und soll ich euch was sagen? Die waren großartig.
Ja.
Die Zeit, da gibt mir mal so eine Scheibe. Ja, danke. Ich schneide mir mal ein Stück ab.
Ja.
Oh. Und das waren Knobi-Brötchen. Also Leute, Knobi-Brote.
Ja, gut, dass wir beide davon gegessen haben. Oh. Also es gab letzte Nacht keine Vampire.
Ja.
Sie wurden nicht gebissen, gar nichts.
Und das ist ein ganz kleiner Bäcker. Die Brötchen haben Freunde mitgebracht. Nele war zu Besuch. Liebe Grüße an Nele, unsere kleine Freundin. Und die immer größer wird. Mein Gott, was wachsen die Kinder? Und jedenfalls hatten wir dann Knobi-Brötchen dabei und Käsebrötchen. Oh, Leute.
Ja, ja.
Oh, ja. Vollkornbrötchen, kleiner Bäcker. der so. Die selbst backt und selbst verkauft. So richtig so.
So ein One-Man.
One-Man. Oh, ja. Leute.
Wird auch hey. Unterstützt von uns.
Ja.
Das ist unser altruistisches Verhalten. Wir unterstützen. Nein, wir unterstützen wirklich die Bäcker, die ihre Brötchen auch echt im Schweiße ihres Bäckerangesichts immer noch selbst backen.
Nicht, und nicht aus der Backmischung, sondern wirklich richtig.
So.
Ne? Mehl und alles Mögliche und Schrot zusammen.
Wir sind ehrlich, authentisch. Ein paar Brioche machen wir manchmal eine Ausnahme. Ne?
Ja, absolut.
Den Discounter unseres Vertrauens.
Das ist auch ein Feinkost.
Also aber gut, wir kommen jetzt zurück. Ah ja, interessant auch in dem Zusammenhang. Ihr wisst ja, ich habe mich für Sea-Watch auch engagiert und habe da bei einem Imagefilm auch mitgemacht. Und da ging es auch darum, also ne, Bootsflüchtlingen auch zu helfen. So, und jetzt gibt es, und da kommen wir zum Thema Altruismus, eine alte Geschichte von 1954. Da gab es einen Psychologen namens Gordon Allport. Biologiestudenten kennen den. Und der hat eine sogenannte Kontakthypothese aufgestellt, die eigentlich ganz simpel ist. Nämlich, die sagt, deine Hilfsbereitschaft steigt in dem Maße, in dem du andere Leute kennst, in dem du auch fremde Leute kennst, in denen du kontaktoffen bist. Je weniger du Menschen kennst, je verschlossener du bist, umso weniger wirst du auch hilfsbereit sein, umso weniger wirst du wahrscheinlich auch altruistisches Verhalten zeigen. Mhm. Und das finde ich auch in diesem ganzen Zusammenhang richtig interessant. Also 1954. Jo.
Hat er das schon erforscht? Ich meine, das wissen wir.
Ja.
Dass Menschen Angst haben vor Fremden,
ja,
und sich oft gegen etwas wehren, was sie gar nicht kennen. Angst vor Dingen, die man nicht kennt.
Ich meine, entschuldige, jetzt mal ganz ernsthaft, warum hat die AfD so viele Zuläufe, auch gerade im Osten unserer Republik, wo jahrzehntelang kaum Kontakt mit anderen Nationen, mit anderen Kulturen stattgefunden hat? Das ist nicht ganz zufällig. Da gibt's schon einen Zusammenhang. Und umgekehrt heißt es aber auch für uns, je mehr wir mit anderen Menschen zu tun haben, umso mehr können wir uns ja auch ein Bild von anderen machen, umso neugieriger sind wir auch, mhm, und umso unproblematischer ist das. Und wenn du überlegst, wie viel eigentlich unser ganzes Leben lang sind wir durch die Welt getobt und haben alle möglichen Nationen kennengelernt.
Aber vielleicht nicht, dass wir arbeiten ja auch viel in den Medien oder mit den Medien, mhm, für Fotoproduzenten und so weiter. Ich habe immer mit Models, mit ich weiß nicht was,
ja,
Künstlern, wir haben bis heute mit Internationalen und mit Sportlern, mit Politikern, rauf und runter, also durch die Bank mit, mhm, ausländischen, inländischen Menschen zu tun. Mhm. Das hat vielleicht damit zu tun, dass wir eine ganz andere Einstellung haben zu der ganzen Geschichte, weil wir wirklich so viele Menschen aus wirklich vielen Ländern kennen.
Und wir selbst immer wieder Ausländer waren in, ja, anderen Ländern. Und wenn du 89, ja, waren wir in China und unser Chinesisch war wirklich kaum vorhanden. Weißt du noch, da haben wir probiert, ein bisschen Chinesisch voll zu lernen. 85 war,
glaube ich sogar.
Nee, oder 89.
Sehr früh, also ganz zu Anfang. Also.
Und wie wichtig war das, dass wir damals immer wieder Leute getroffen haben, die uns weitergeholfen haben. Mhm. Die uns irgendwie den richtigen Weg dann gezeigt haben, mhm, keine Ahnung. Das ist auch wichtig, mal die Erfahrung zu machen, wie wichtig das, mhm, ist, auf andere Menschen angewiesen zu sein.
Ja, aber genau, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Denn wenn ich weiß, wie ich, dass mir auch Menschen helfen ab und, ja, zu, dann fällt es mir natürlich auch leicht, Hilfe zurückzugeben.
So, und du hast dann in dem Moment auch das Gefühl, oh ja, guck mal, ich bin ja eigentlich gar nicht so übel. Ne? Also mir wird geholfen.
Das aber in so einer, ja, Gesellschaft immer, wie, ja, dieser ist natürlich auch das Misstrauen da. Und das stimmt eigentlich ja auch. Natürlich wird es zum Teil durch die Politik geschürt. Aber es ist ja nicht ganz verkehrt, dass du, wenn dich jemand anspricht und dich, mhm, um Hilfe bittest, dass du natürlich auch damit rechnen musst, dass der dir über kurz oder lang eins überbrät und dann ja Tasche klaut oder ich habe keine Ahnung.
Ja, oder wenn das Internet plötzlich aufploppt und sagt, bitte geben Sie doch mal Ihre neuen Kontodaten ein.
Ja.
Oder wir haben einen Gewinn für Sie, Sie müssen bloß noch dieses und jenes.
Wir helfen, hallo, Ihnen, Ihr Konto ist irgendwie
so
geknackt worden und so. Und
du denkst, so ups, Scheiß, ja. Und dann, mhm, hast du ein richtiges, mhm, Problem. Nein, mhm, natürlich musst du vorsichtig sein.
Also das gehört alles mit dazu. Trotzdem ist es so, dass man natürlich dann bei altruistischem Verhalten, also selbstlosen Verhalten, braucht man einfach auch dieses bisschen, dieses Quäntchen Mut. Mhm. Dass man sich dann einfach auch über, vielleicht auch mal über eine Angst hinwegsetzt und sagt, ja, ich habe da jetzt Angst und ja, es ist nicht so ganz aktuell, aber das ist nicht mehr zum Herzen und da geht's nicht drüber, das tue ich jetzt. Also das sind ja auch Dinge, die man mit Herzblut tut.
Ja.
Also die viele Ärzte ohne Grenzen oder so tun das ja mit absolutem Herzblut, weil ich meine, weder kriegst du dafür Mörderknete, noch es geht in fiese Gebiete, du kommst eher noch mit einer Krankheit zurück, als dass du sie heilst. Also das ist ja nicht so ganz so einfach. Ja. Andere auch, also Ingenieure, die irgendwo an Brückenbauprojekten teilnehmen, in Gegenden, wo du eigentlich nicht irgendwie hin willst. Ne? Aber das ist wichtig, dieses Herzblut. Und das ist, als so jemand ist es natürlich auch absolut notwendig, Mitgefühl zu haben, Empathie.
Ja. Ja.
Also ohne Empathie läuft da nichts. Wenn du, ne, wenn du dich nicht hineinversetzen kannst in andere, dann bist du ja eigentlich schon wie ein Eisklotz. Und dann kannst du natürlich auch kein Mitgefühl aufbringen und keine, kein Herzblut entwickeln für eine Gemeinde, für irgendwie irgendeine Handlung für jemand anderen. Wenn dir Tiere vollkommen egal sind, dann wirst du einem Welpen nicht helfen, sondern dann schmeißt du ihn auf den Müll.
So.
Ne? Und das ist eine altruistische Handlungsweise, wenn man dann völlig selbstlos in den Müll klettert und diese arme, fiepende Wesen da rausholt. Und zwar so lange, bis dem auch geholfen wird. Internet ist voll mit solchen Handlungen, wo Leute irgendwelche, Straßenarbeiter, die eine ganze Entenfamilie
Annika hat jetzt ihr Herz für YouTube, für Tiere entdeckt. Ach, ist das süß.
Nein, das habe ich ja schon.
Guck mal, wie süß.
Nein, das muss man jetzt, also Vorsicht.
Nein, aber ich finde es sehr reizend. Und,
Vorsicht, nein, nein, das ist nicht wahr. Nicht endlos Tierfotos.
Jetzt aber dünnes Eis.
Nein, Tier. Ja,
nein.
Du stellst das immer so dar. Das kommt immer so.
Nein.
Oh, das mag ich nicht. Jetzt hat sie ihr Herz dafür entdeckt. Das hört sich an, als ob ich jetzt stundenlang. Ich mag das gar nicht.
Ich
bin kein Fan von Tiervideos. Das muss ich nochmal ganz explizit sagen.
An all die Welt, an alle die. Annika.
Ich hasse es, wenn ich sehe, wie manche Asiaten in so einem Tierfilm Tiere in kleine Pullover stecken und komische Sachen machen lassen. Das will ich weder gefilmt haben, noch möchte ich sowas sehen. Ich gucke mir sowas alles nicht an.
Nein.
Das mag ich nicht. Nein. Ich finde eine Aufnahme von einem Tier, die ein Tierfilmer irgendwo in der Natur gemacht hat, irgendwo interessant.
Ja.
Trotzdem hat es natürlich, und da wird es dann interessant für mich, gibt es natürlich Momente, in denen das Leben von Tieren mit dem Leben von Menschen kollidiert. Und dann ist es natürlich irgendwie interessant. Was passiert denn, wenn eben eine Entenfamilie irgendwo drin sitzt? Oder irgendwo in Kanada sitzt plötzlich ein dicker Biber auf der Straße.
Oh Mensch, das geht gar nicht.
Ja, und sowas. Und das
finde ich interessant. Wir lieben nämlich dicke Biber.
Ja. Ne? Wir haben in Kanada so begeistert Biber angeguckt, in der Natur. Mücken zerstochen haben wir irgendwo an Weihern gesessen und haben uns Biber angeguckt.
Ja, haben wir. Nein, okay, ich habe dich, nicht, dass die Menschen jetzt denken, du bist hier jetzt so ein weichgespültes.
Nee. Du kennst diese, wo Tiere so vermenschlicht werden.
Das ist Tierquälerei und das hat gar nichts.
Nee,
du hast recht.
Wenn so ein Tier zufällig so eine lustige Sache macht, und man schnappt das mal auf, dann ist das natürlich lustig.
Ja.
Mache ich auch mal sehen, aber am niedlichsten finde ich das eigentlich in dem Moment, wo beide aufeinandertreffen. Und der Mensch möglichst ins Hintertreffen gerät. Das
ist auch süß. Aber nochmal, dieses, also ob wir jetzt anderen Menschen so aus freien Stücken wirklich helfen, also jetzt ohne jetzt, dass wir denken, da haben wir so einen Benefit von, also so ganz bewusst, hängt also wirklich ganz viel davon ab, ob wir dieses Mitgefühl haben, wenn wir überhaupt die Zeit haben. Dieser Typ, der da den anderen Menschen in New York da in der U-Bahn geholfen hat, der hatte keine Zeit mehr, ist er mir sympathisch oder unsympathisch, der hat es einfach gemacht, so, zack. Aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hat zum Überlegen, helfe ich oder helfe ich nicht, da kommt schon so etwas wie, ist der mir sympathisch, unsympathisch, wie viel Mitgefühl habe ich, das sind so.
Und was vor allen Dingen die Konsequenz, du überlegst ja doch länger über die Konsequenz, gehst du selber drauf, also in dem Artikel, wo wir beide dieses gelesen haben, über den Mann in der U-Bahn in New York, da war ja auch die Frage aufgestellt, es ist klar, hätte er nur eine Sekunde gezögert,
wäre es
vorbei gewesen.
Ja.
Diese Sekunde, das ist ja die wir einfach entscheiden.
Ja.
Das ist das, was, was die Forschung ja als dieses Urgedächtnis bezeichnet. Da ist die Entscheidung schon längst draußen. Das Gefühl, diese Entscheidung oder die Tätigkeit, die einfach auf dem Gefühl basiert, ist schon längst passiert, bevor der Gedanke im Gehirn überhaupt ist.
Ja.
Das heißt, das kommt aus tiefstem Innern, diese Geschichte. Das geht ja manchmal so weit, dass sich Menschen dann hinterher fragen, sag mal, ich kann mir nicht erklären, wieso ich das in dem Moment getan habe.
Oder die hinterher dann anfangen, den Flattermann zu kriegen. Ja, und hinterher dann bleibt, sie sind erste Hilfe beim Unfallort, die funktionieren, das geht alles wunderbar und hinterher brechen die nämlich zusammen.
Ja, genau.
Na, also das sind so Automatismen manchmal fast, die so passieren.
Ja, oder das ist, dann erst wirst du dir der Gefahr bewusst.
Ja, so.
In welchen Schwindelerregenden Höhen oder mit wem du es da gerade zu tun hattest oder sowas.
Ja.
Ohne dass du dir das klar machst, weil du eben dieses Ziel hast, jemandem zu helfen.
Und du hast am Anfang gesagt, ihr erinnert euch, Reptiliengehirn, also das ganz alte Gehirnteil, da scheint, so die Hirnforschung, die ist dann natürlich da auch zugange, das scheint in dem Moment wirklich anzusprechen. Wenn es in Richtung Helfen oder Nicht-Helfen geht, in Richtung Altruismus, da sind wirklich diese ganz, ganz alten Gehirnschichten. Die Jüngeren, die kognitiven Fähigkeiten dann beherbergen, die kommen dann erst später. Also als erstes kommt wirklich dieses alte... Ja, Reptiliengehirn. Und das fragt nicht lange und das wirkt auch nicht ab, sondern das reagiert blitzschnell.
Du sag mal, kannst du denn deine kleine alte Schildkröte mal fahren, ob du die Stückchen Brötchen da noch isst?
Jetzt, ne? Guck mal, Thema Altruismus, ne?
Ja.
Ich bin mal altruistisch.
Dankeschön. So. Nee, mir hätte dieses schon genügt.
Ja, gut, wie süß. Übrigens interessant, wenn man sich, das liebe ich ja so, deswegen mag ich unsere Sendung auch so gern, weil ich mich immer wieder mit Sachen beschäftige, die ich entweder früher mal gelernt habe, das hole ich wieder hoch, denke, wunderbar, komm mal, ist doch nicht umsonst gewesen, das Studium. Und zum anderen lerne ich auch mal wieder was dazu. Es gibt in Amerika eine Kollegin, eine Psychologin, die ganz bekannt ist für Coaching und da so eine kleine Koryphäe ist. Und die spricht im Zusammenhang mit Altruismus auch in der Beratung. Und jetzt, das war für mich sehr interessant, die sagt, wenn man jemanden coacht oder berät, dann ist es so wichtig, dass man sich als Berater mit seiner eigenen Meinung, mit seiner eigenen Theorie erstmal zurückhält, weil sie sagt, in den meisten Fällen ist im Kopf desjenigen, der Rat sucht, schon die Lösung irgendwie vorhanden. Man muss es bloß ein bisschen rauspolen. Und das bezeichnet sie als altruistisches Verhalten. Wenn ich nicht anfange, gleich mit 100.000 Tonnen Ratschlägen und mach so, mach dies und das, sondern praktisch mich zurückhalte und dem anderen dabei helfe, seine eigene Lösung zu finden.
Ja, immer
das fand ich interessant.
Die eigenen Interessen zurückstellen.
So. Und dazu gehört auch manchmal, nicht gleich rauszuplappern und nicht gleich zu sagen, wie es geht, sondern, das ist auch so ein Spruch, gilt auch für die Kindererziehung, wenn ich jemanden alles abnehme, dann nehme ich ihn auch immer was. Ja. Ich nehme ihm die Erfahrung und ich nehme ihm auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Also manchmal ist auch altruistisches, selbstloses Verhalten, auch mal sich zurückzuhalten und nicht gleich zu zeigen, dass ich doch der Ältere, Klügere, der Studierte, der Superpsycho, ich weiß nicht was.
Ja, das hat ja auch manchmal wirklich was mit Geduld zu tun.
Ja, ja,
dass man
aber auch
einfach
mit dem,
Geduld hat, sich zurückzunehmen und das Kind selbst zur Lösung zu kommen und nicht gleich die Bausteine aus der Hand und zu sagen, so geht so ein Turm.
Ja.
Wie soll das dann Erfahrungen machen?
Aber es gibt auch manchmal Eltern.
Und auch mal Scheitern.
So, auch mal Scheitern und daraus lernen. Es gibt Eltern, aber auch Therapeuten oder Coaches, die fühlen sich einfach so toll, wenn sie dem anderen zeigen können, dass sie doch so viel besser und so viel schneller und so viel weiter sind.
Ja.
Und dann so,
das ist
doch
aber
vorsichtig.
Irgendwie auch ein bisschen verkehrt. Also.
Ja, nicht ein bisschen, also richtig verkehrt. Also falls ihr euch bei einem so in so einem Prozess befindet in der Beratung, guckt auch mal darauf, ob der andere euch einfach nur zuquatscht mit Ratschlägen und euch gar nicht den Raum lässt, euch mal weiterzuentwickeln und die eigene Lösung zu finden. Guck mal, jetzt bin ich so altruistisch, wartet, ich gebe an, die kann noch einen Kanten ab.
So. Noch einen kleinen Kanten,
so.
Guck mal.
Kann ich gar nicht leiden sehen hier.
Das ist so ein...
Das Thema färbt ab, merkst du das?
Paprika und Käse, das ist total genial.
Das Thema färbt ab.
Ja, also zusammenfassend können wir sagen, Altruismus ist genau das Gegenteil eigentlich vom Egoismus.
So ist es.
Ganz einfach.
Ganz genau.
Ne?
Soll ich noch, ach komm, lass uns mal einen, ich muss einen raushauen. Ne? Also es gibt ja ein Zitat von Goethe. Das war, damals hat mir irgendwie jemand in mein Poesiealbum geschrieben.
Ja.
Habt ihr das, ich weiß nicht, kennt ihr Poesie, ja, kennt ihr noch, ne, Poesiealben so. Hm. Und da stand nämlich drin, also Wolfgang, also Goethe hat geschrieben, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Annika, ganz auswendig.
Hat mir auch irgendwie ins
Poesie. Auch ins Poesiealbum. Ja. Ist aber was dran. Oder umgekehrt.
Ja, das ist aber diese Stelle, an der wir vorhin ja schon waren, wenn man überlegt, tut es mir was Gutes. Aber der wirklich, das ist ja, das kann ja ein nettes Verhalten, moralisches aber Altruismus ist wirklich das Selbstlose, indem ich erstmal noch nicht darüber nachdenke, wie es zu mir zurückkommt. Wenn man Goethe so versteht, finde ich es wunderbar.
Ja.
Ne, denn das Gute kehrt wirklich zurück. In irgendeiner Form spürt man die Dankbarkeit, beziehungsweise man ist nicht so gestresst. Natürlich kann man die Jahre nicht zählen, die man vielleicht ein bisschen länger lebt, aber es könnte vielleicht so sein, unterm Strich, dass man eben gar nicht die Ellbogen eingesetzt hat und gar nicht Stress gehabt hat. Oder indem einen vielleicht dadurch auch Menschen begegnet sind oder auch wieder zurückgekommen sind oder auf einen zugekommen sind, die sich bedankt haben, mit denen man dann wieder ganz anders das Leben gestaltet. Das kann ja alles sein. Das ist eben Leben, so bunt wie es ist. Aber diese grundsätzliche Sache, dass wenn ich was Gutes tue, das gibt ja auch den Satz, tue Gutes und rede davon.
Ja, das ist ja genau eklig. Das Gegenteil. Oh, das hasse ich ohne Ende. Mhm. Es gibt aber auch diese Forschungsgeschichten, was Glück angeht. Dieser Satz, Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt.
Mhm.
Und so ist es auch. Du wirst, selbst wenn du Millionär, Milliardär bist, deswegen machen diese Herrschaften auch gerne Stiftungen und so weiter auf, weil du empfindest kein vermehrtes Glück, indem du noch mehr Geld anhäust.
Mhm.
Du verbindest aber oder verspürst aber Glück, wenn du dann mit diesem Geld eben halt auch etwas Sinnvolles machst.
Ja, es kommt eben darauf an, wie man das empfindet. Die Leute, die Stiftungen machen und so, empfinden das so.
Mhm.
Aber wir beide kennen auch Menschen, die, obwohl sie schon so viel Geld haben, das können sie in 10 Jahren nicht ausgeben, haben sie immer noch das Gefühl, sie brauchen noch mehr. Kann zum Teil Kindheitsängste sein oder sonst wie.
Mhm.
Oder einfach nur Arschloch gehen. Also da müssen wir immer noch einen draufpacken. Ne? Da wollen sie immer noch treten und wollen immer noch gerne abzocken. Und
Häschen, Probleme, die wir beide nicht haben.
Ja.
Nee.
Das ist wunderbar, ne?
Das ist auch wunderbar, ne? So,
Locus of Control.
Den Locus of Control.
Den hast du, als wir drüber gesprochen haben, habe ich mir das notiert.
Okay, den willst du jetzt auch noch zum Schluss. Ich wollte mit Goethe abschließen, aber dann fangen wir mit dem Locus of Control an.
Ach so, wir sind schon so. Sag doch,
wir nähern uns den 50 Minuten. Aber ich sag noch mal,
Weil den kannst du gleich mal erklären, denn wir haben, als wir darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, Mensch, also da gehört so viel noch dazu zum Altruismus, sowas wie Konsequenzen, ne? Dass man natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz hat, denn es ist nicht immer einfach, sowas durchzusetzen, wenn man sich für etwas einsetzt, mal garantiert auch mal irgendeinen knallkörperigen Gegner.
Ja.
Bedürfnisausschub, das bedeutet, dass ich nicht sofort handle, sondern manchmal, wir haben zwar jetzt gesagt, das ist sehr emotional, aber manchmal ist es eben auch so, dass man seine eigenen Bedürfnisse aufschiebt, um dann sofort etwas zu tun. Also wie der Mann in der U-Bahn, der sich jetzt erstmal nicht um seine eigenen Kinder, sondern um den gefallenen Mann
gekümmert hat. Oder hier mein Leichtathlet, der eben sagt, okay, mir ist es das, der sagt auch, das ist auch selbstverständlich, der strauchelt da neben mir.
Ja, der kann
Kollege, den kennt doch irgendwie, nein.
Ja, witzigerweise ist es ja oft bei anderen Sachen, zum Beispiel Ausbildung von Soldaten, das ist dann wieder ein gutes Zeichen für Teamgeist. Ne?
Ja,
das ist Also Konfliktfreudigkeit gehört manchmal auch mit dazu, zu einem altruistischen Verhalten, indem man dann wirklich sich auch einsetzt und natürlich damit rechnen, dass man Diskussionen hat und Konflikte. Ne? Also das ist völlig klar. Echtheit, Authentizität hatten wir schon gesagt.
Das ist ein schönes Wort, ne? Authentizität ist das. Sagt mal fünfmal einander, Authentizität.
Courage hatten wir gesagt. Entscheidungsfreudigkeit hatten wir auch gesagt. Ne? Empowerment war auch noch so ein Ding.
Ja, das ist ein schönes modernes Wort. Also, dass wir Empowerment bedeutet eigentlich so in der modernen Coaching-Geschichte auch, wie ich mich selbst oder wie ein anderer in mir auch Kräfte entwecken kann, die man einfach gut bekommt, indem ich also mich wirklich selbst auch stärke, ich als Person auch stärke. Mhm. Und das muss ich niesen. Vorsicht. Seid ihr noch da?
Mhm. Flexibilität. Auch in der Partnerschaft ist Flexibilität nicht schlecht. Haben Sie immer einen großen Lappen parat, den Sie sich rechtzeitig vors Gesicht halten können, damit Sie dem Sprühregen Ihres Gegners ausweichen
so,
können.
So, komm, Locus of Control wolltest du noch haben, ne?
Ja, das also hattest du gesagt.
Ja, die Kontrollüberzeugung, dass ich eigentlich Kapitän auf meinem Lebensschiff bin, dass ich schon kontrolliere, wie, wohin mein Leben geht, mehr oder weniger, ne?
Klar, ja, genau, also wenn alle anderen um dich rum sagen, das ist jetzt die richtige Richtung und ich sage, nee, das passt, ist aber nicht das, was ich denke oder was mir meine moralische Geschichte, hier wird etwas gemacht, womit ich nicht einverstanden bin, es kann nicht sein, immer höher, schneller, weiter oder sowas, ich will Menschen helfen und das ist selbstlos, ich will das gar nicht, ich will gar nicht unbedingt Karriere machen, sondern mir reicht es vollkommen aus, ich muss nicht der Hammel sein, der vorne wegläuft, sondern ich möchte wirklich hier im Team arbeiten und Menschen helfen zum Beispiel.
Du wärst auch kein Hammel, der vorne wegläuft, Annika. Nein. Nee, du wärst, ne, was wärst du denn? Was ist die weibliche Form von Hammel?
Hammelin.
So, also Locus of Control, ja. Welche Toilette nehme ich? Jo, ja, genau, ne? Locus of Control. Mhm. Nein, es gibt die internale Kontrollüberzeugung, dass ich wirklich denke, ich bin selbst in der Lage, mein Leben einigermaßen zu führen. Und es gibt die externe Kontrollüberzeugung. Ich bin Spielball der Mächte. Die machen ja sowieso nur das mit mir und kann sowieso nichts dran irgendwie ändern an meinem Leben.
Ja, das ist so, wenn man so über Politiker, also die machen da oben sowieso, was sie wollen. Und wenn man dann protestiert zum Beispiel oder einen kleinen Teilerfolg hat mit irgendwas, dann hat man das Gefühl, man hat wieder ein bisschen Kontrolle über sein eigenes Leben. Ja, da hatten wir auch drüber gesprochen. Also mal, ihr seht, Leute, wenn man mit dem Thema irgendwie anfängt, da kann man ganze Abende irgendwie dann drumherum diskutieren.
Und hochwissenschaftlich kann man da auch noch, wir haben es ja nur so ein bisschen, ich wollte auch gar nicht, und weil da bin ich ganz schwach auf der Brust, es geht auch in Richtung Spieltheorie, da gibt es viele Forschung, da gibt es sogar einen, der hat einen Nobelpreis in der Ökonomie dafür bekommen, der sich auch mit Altruismus und Spieltheorie da Zusammenhänge aufgezeigt hat. Vielleicht irgendwie zu einer anderen Sendung.
Ja, oder wer Lust hat, kann ja mal so ein bisschen nachgucken.
Genau.
Im Internet, mir ging es jetzt wirklich in dieser Sendung nur einmal kurz darüber zu sprechen, wie ist das eigentlich mit dem sich um andere kümmern und ist das eigentlich wirklich so vertoppt? Nein, bringt was Gutes, ist auch was Tolles. Also ich halte sehr, sehr viel davon. Und nochmal so zum Abschluss. Ich würde mir wünschen, dass es viele Menschen gibt, die sehr gerne etwas auch mal für andere tun. Und ich sehe das ja, als damals die Flüchtlinge kamen, diese große Menge an Zuwendung, die es dann gab. Oder wenn es irgendwo Tsunami, Naturkatastrophen, wie bereitwillig viele Menschen sind, wirklich was zu tun und zu helfen. Und das finde ich großartig. Ja. Das finde ich immer noch das Beste, was der Mensch tun kann.
So.
Ich halte nichts davon. Oder für mich ganz persönlich, Ellbogen können es nicht sein. Mhm. Und kriegerisches Verhalten ist mir sowieso fremd. Also das finde ich vernünftig. Das ist immer eine höchste Höchstachtung.
Alles dreimal von mir unterstrichen. Es gibt genügend Arschlöcher auf der Welt. Man muss nicht selbst eins sein. Und wenn jeder ein bisschen mehr an den anderen als an sich selbst denken würde,
es sei denn, man sagt,
ich bin ja sowieso schon einer, der ständig nur gibt. Nein. Mm-mm. Aber so tendenziell, auch wirklich ein bisschen mehr an den anderen, als an sich selbst denkt, dem anderen zum Beispiel auch einfach mal zuhören und die Klappe halten. Mm-hmm. Oder wie der Dalai Lama das mal gesagt hat, hör mehr zu, weil das, was du sagst, das weißt du schon. Aber das wenn du jemandem zuhörst, dann kannst du was Neues erfahren. Mm-hmm. Also auch in dem Sinne. So.
Auch in Partnerschaften, ab und zu, nicht dauernd, um Gottes Willen. Also, ich falsch verstehen, aber in manchen Momenten einfach auch mal kurz überlegen, warum tut er das jetzt gerade? Und dann lieber einen Augenblick Ruhe und dann vielleicht nochmal hinter den Anfang. Und manchmal wirklich mehr, auch in einem Streit. mehr daran denken, ob man den anderen nicht doch verletzt oder so und sich vielleicht doch einfach aus der Situation mal rausbewegen.
Wäre gut.
Anstatt, dass man immer noch mal zudrischt. Ja. So. Ihr Lieben, das war jetzt unheimlich viele Menge Stoff. Ne?
Wir sind wieder mal gespannt auf eure Kommentare.
Wahrscheinlich kommt diesmal, jetzt habt ihr völlig
ja, den so, oder wir Überblick kriegen verlieren. Wieder die Leute, die Greta mögen oder Greta nicht mögen.
Da geht's nicht, Leute.
Und das ist wirklich nicht so der Kernpunkt. Das habt ihr, glaube ich, jetzt nach fast einer Stunde hoffentlich begriffen. Ne?
Das war nur ein Beispiel, weil es gerade so
aber es gibt so Menschen, die fahren immer drauf ab und dann, ich bin gespannt, was da so kommt.
Es geht auch nicht um die
kommt.
Klimapolitik, es geht nur darum, um das sich engagieren. Und ich engagiere mich jetzt wie wahnsinnig und werde noch ein kleines Nickerchen halten.
Oh, das ist
früh, sonntägliche Frühmorgensnickerchen.
Ja, genau, ich gucke nämlich raus und das wird jetzt auch nicht so, als wenn ich noch ein Läufchen mache. Vielleicht mache ich noch ein Läufchen, mal gucken.
Ja, so. Schafe aufscheuchen.
So. 70. Folge. Ihr seid immer noch dabei. Wir sind stolz auf euch.
Ja, und freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid. So,
freuen uns über die vielen lieben Kommentare. Übrigens ganz auch toll. Auf iTunes nehmen die Augen zu. Ganz süße Kommentare. Macht bitte weiter so.
Wir lesen sie wirklich alle. Und ihr wisst und gar nicht, welches Vergnügen ihr uns bereitet, wenn wir hier sitzen. Und Tilly liest mir dann immer vor. Das finde ich ganz toll. Mhm. Ich liege dann immer so halbwegs auf der Chaiselonge. Ne? Mhm. Und er liest mir
Tillys Märchenstunde.
Tillys Märchenstunde. Und er liest dann immer da irgendwie vor und wir lachen drüber und freuen uns und schnacken auch drüber, finde ich richtig toll.
Also kommentiert, bewertet gerne, einen Link schicke ich euch dazu.
Ja.
Und wir wünschen euch was und nächste Woche, glaubt es oder nicht, ist Folge 71.
Und zu dieser absolut altruistischen Sendung, Psychologen beim Frühstück, wir wollen euch nur Gutes tun.
Jo. Ja, sowieso.
Da treffen wir uns dann wieder.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss.